Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Es ist 18 Uhr, es ist Donnerstag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zum Donnerstag-Live-Talk beim Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg bei Ihrem Gesundfunk. Am Mikrofon heute Abend Gerd Motzkus und ich habe einen Gast, der den meisten von Ihnen, glaube ich, bekannt sein dürfte. Dietmar Allgeier, Landrat des Landkreises Ludwigsburg und außerdem, und ich sage es jetzt mal ganz frech, für manche sogar, glaube ich, noch viel wichtiger, der Präsident von unserem VfB Stuttgart. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Lieber Herr Allgeier, hallo.
Hallo und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute an diesem wunderbaren Sommertag Teil eures Programms sein darf.
So ist es, wir freuen uns auch. Und bevor wir loslegen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, muss ich ihm nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Er ist nämlich gestern, soll ich jetzt sagen, Jugendliche 59 geworden. Nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute, Herr Geier.
Vielen herzlichen Dank. Ja, nächstes Jahr dann der Runde. Aber der Vorteil ist, dann fängt hinten wieder mit der Null an zu zählen.
Ich wollte gerade sagen, man kann jetzt heute noch nicht sagen, willkommen im Club. Das hätte ich jetzt zum Speiner gesagt. Also, herzlichen Glückwunsch einmal und toll, dass es heute geklappt hat. Und wir starten in unsere zwei Stunden mit einem Musikwunsch von ihm. Und zwar hat er sich gewünscht, Take Me Home, Country Roads von John Denver. Take Me Home, kann man sagen. Wir sind hier ja zu Hause in diesen heiligen Hallen hier im Krankenhaus in Bietigheim. Und der Landrat, der Dietmar Allgeier, ist ja auch so ein bisschen was wie ein oberster Hausherr hier. Kommen wir nachher noch drauf. Er ist ja der Chef des Aufsichtsrates von den Kliniken. Aber wie immer, ich stelle erstmal unseren Gast und wollen wir ein bisschen näher vor. Wir wollen ihn mal kennenlernen. Dietmar Allgeier, wo sind Sie denn geboren und aufgewachsen?
Also ich bin tatsächlich ein Kind aus der Region. Ich bin in Stuttgart geboren, habe dann die ersten 3 Jahre meines Lebens in Ludwigsburg, eigentlich muss ich richtigerweise sagen, in Osweil verbracht.
Weil das freut mich.
Osweiler sagen immer, sie sind gerade Ludwigsburg, sie sind Osweiler.
Ja, und die ganz Eingeborenen sagen Ausweiler.
Ausweiler.
Das sind die ganz Eingeborenen.
Aber mein Vater, der war selbstständig und hatte seinen Betrieb in Kornwestheim und deshalb sind dann meine Eltern, ich war so 2,5 oder 3 Jahre alt, sind mir dann meine Eltern nach Kornwestheim gezogen und da bin ich auch zur Schule gegangen und auch aufgewachsen. Also ich bin tatsächlich wirklich Kind des Landkreises Ludwigsburg und habe dann dort Schule besucht und später dann letztlich hier an der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Und
kommen wir noch hin drauf, genau. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Familie. Sie haben es gerade eben erwähnt, Ihre Eltern, da darf ich fragen, was Ihr Vater gemacht hat, wenn Sie sagen, er war selbstständiger, er war Unternehmer?
Ja, mein Papa hatte 2 Tankstellenbetriebe mit seinem Bruder zusammen, also eine in Kornwestheim, die andere war in Stuttgart-Stammheim und wir hatten dann auch noch, oder meine Eltern, Autovermietung. Das war für die damalige Zeit, in den 60er, 70er Jahre, war das wirklich damals ein guter Betrieb. Vor allem hat mein Vater, da war er auch sehr stolz drauf, die erste SB-Tankstelle in der Stadt gehabt.
Genau. Okay. Große Sensation wahrscheinlich.
Das war damals, genau. Ja. Also zu Beginn seiner Zeit, beruflichen Zeit, hat man nur die Kunden wirklich bedient und dann kann man halt irgendwann mal selber tanken und selber groß. Und meine Eltern selber sind im Prinzip auch aus der Region. Also mein Großvater, das war ein Eisenbahner in Kornwestheim. Und mütterlicherseits kamen die Großeltern von mir aus Ensingen. Mein Urgroßvater, der hat noch vielleicht, weiß es der ein oder andere, die Eselsburg, kennt vielleicht der ein oder andere, in Ensingen mitgebaut. Da ist auch der Name noch eingraviert.
Okay.
Und deshalb, wie gesagt, die ganze Familie ist eigentlich sehr bodenständig hier aus der aus dem Umkreis erwachsen.
Haben Sie auch Geschwister gehabt oder sind Sie ein Einzelkind?
Einzelkind.
Mhm. Jetzt muss ich fragen, wie war denn dann das Leben in der Unternehmerfamilie Allgeier? Hat der Junior schon dann an der Tanke mitschaffen müssen oder wie war die Familie so organisiert, hierarchisch, patriarchalisch oder wie lief das damals bei Ihnen?
Ah, das war eher so, also mein Vater war natürlich, Tankstelle war im Prinzip an 7 Tagen die Woche offen und mein Vater war die meiste Zeit wirklich immer unten im Betrieb. Klar, am Wochenende hat man dann über Aushilfe das Ganze gemanagt, aber aber tatsächlich war es so, dass ich sehr klassisch erzogen worden bin. Also meine Mama, die war zu der Zeit daheim, der Papa war im Unternehmen und insofern war ich schon ein bisschen manchmal auch verwöhntes Einzelkind an der einen oder anderen Stelle, gebe ich das ganz offen zu. Aber ansonsten hatte ich, muss ich ehrlich sagen, eine schöne Kindheit. Irgendwann kam dann noch in Familie ein kleiner Hund dazu, ein Zwergdackel. Das war dann sozusagen das Geschwisterle. Aber ich würde es mal so sagen, wir waren als Familie wirklich sehr behütet und wir hatten immer, ich hatte einfach eine gute Kindheit, viele Freunde auch aus der Schule und in der Umgebung und zu der Zeit war man ja noch nicht am Handy unterwegs, sondern da ist man halt nach der Schule, ist man raus und hat dann das gute Wetter ausgenutzt und hat irgendwas draußen eingestellt oder irgendwas unternommen. Also ich erinnere mich wirklich sehr positiv an meine Kindheit.
Und an der Tankstelle haben Sie sicherlich auch mitgeschafft und das eine oder andere Taschengeld möglicherweise verdienen können dürfen?
Ja, das stimmt. Ich meine, wo ich noch ein bisschen kleiner war, war das Attraktivste für mich an der Tankstelle die Tiefkühltruhe, wo das Eis drin lag. Aber später hat sich das dann ein bisschen verändert, weil zumal mein Vater, ich habe es ja vorher erwähnt, wir hatten auch Autovermietung und mein Vater hat zu mir gesagt, pass auf, du kannst dir ein paar D-Mark verdienen. Nämlich, wenn die Autos dann zurückkamen, wenn die vermietet waren, musste sie halt geputzt und gereinigt werden. Mhm. Und das war dann meistens meine Samstagsbeschäftigung, die Mietwerke irgendwie wieder sauber zu machen, dass die dann wieder in die Flotte kommt. Und später tatsächlich habe ich dann auch samstags oder am Sonntag mal am Wochenende auch mitgeholfen.
Ja. Super. Ja, kommen wir natürlich zu Ihrem großen Hobby, was ich mir notiert habe. Es ist natürlich die Musik. Ja. Und ich habe irgendwo in Unterlagen gelesen, ein begeisterter Klarinettist. Wie war denn das? Wie kamen Sie zur Musik? Wie kam das?
Also das war tolle Sache eigentlich insofern, weil die Musikschule in Kornwestheim, die war damals noch unter dem Dach des Musikvereins Kornwestheim und da waren aber wirklich sehr prominente Lehrer. Also ich hatte einen Klarinettenlehrer, der war hauptberuflich erster Klarinettist im damaligen Südfunk-Symphonieorchester, hieß es damals.
Ja, ne? Genau, richtig.
Karl Singer und später habe ich dann umgewechselt noch auf Saxophon. Hatte ich auch einen tollen Lehrer, das war der Manfred Hofbauer, der bei Erwin Lehn bei Big Band mitmusiziert hatte. Aber ich kam tatsächlich ans Musizieren über meinen Onkel. Mhm. Der war ein begeisterter Violinist und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, du musst auch Instrument lernen. Der wollte natürlich, dass ich Geige lerne. Das war aber jetzt nicht so wirklich mein Ding. Und meine Eltern und ich, wir waren an der Ostsee im Urlaub und da ist der Slavko Osenik mit seiner Oberkreiner.
Die Original Oberkreiner.
Und mich hat an dem Abend die Klarinette oder der Klarinettist und das Instrument so begeistert, dass ich nach dem Urlaub zu meinen Eltern gesagt habe, das Instrument möchte ich lernen.
Super. Und ich verrate Ihnen jetzt was. Ich habe ihn ja gebeten, ob er sie nicht mitbringt und uns hier gemeinsam ein Ständle spielt. Aber er hat gesagt, Klarinette, Solo ist nicht so richtig toll. Oder wie meinen Sie das?
Na, ich will es mal so sagen, da ich jetzt nicht mehr so in der Übung bin, wollte ich das allen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zumuten, dass ich da alleine jetzt mit der Klarinette irgendwie ein Liedl spiele.
Okay.
Man muss dazu sagen, bei der Klarinette, beim Saxophon ist tatsächlich auch so, die Technik verlernt man nicht. Ich habe jetzt aus Zeitgründen komme ich nicht mehr sehr zum Musizieren, aber die Technik verlernt man nicht, aber wenn man halt keinen Ansatz hat, dann hört es sich nicht wirklich so schön an. Okay. Wenn ich mal wieder musizieren wollte, müsste ich glaube ein bisschen vorher üben.
Okay, das ist prima. Andere Seite neben der Musik, wie sportlich war der junge Dietmar?
Ja, ich darf es gar nicht sagen, weil Herr Motzko, Sie haben es ja vorher angesprochen, ich bin ja jetzt Präsident des VfB Stuttgart,
eines
Fußballvereins. Aber ich habe auch früher mit den Kumpels ist mal raus und habe natürlich auf dem Bolzplatz ein bisschen rumgekickt, aber tatsächlich lag mir das Schwimmen immer näher. Mhm. Also ich mache das bis heute übrigens sehr gern, dass ich wirklich regelmäßig schwimme. Im Urlaub sowieso, aber auch sonst zwischen den Zeiten. Und das ist einfach meine Leidenschaft. Insofern hat sich der Sport eher tatsächlich immer aufs kühle Nass konzentriert.
Wir haben jetzt so ein bisschen die Anfänge vom Leben von unserem Landrat Dietmar Allgeier kennengelernt. Jetzt machen wir einen nächsten Schritt so ein bisschen in seinem Leben. Es kommt dann jetzt der berufliche Weg und der ist beim Dietmar Allgeier ja auch schon sehr beeindruckend, muss ich sagen, wenn man seine Vita anschaut, im Übrigen auch im Internet auf seiner wirklich sehr guten und sehr ausführlichen Website, Homepage nachlesen kann. Mit was ging es denn los, nachdem quasi der erste Schritt war, denn quasi nach der Hauptschule ging es, glaube ich, ans kaufmännische Berufskolleg?
Ja, genau. Also ich habe dann Gymnasium besucht und dann habe ich das kaufmännische Berufskolleg gemacht, damals das Zweijährige. Mhm. Nach dem Zweijährige hat man dann auch die allgemeine Fachhochschulreife erlangen können. Und dann ging es danach bei mir allerdings zunächst einmal dann zum Bund, weil das bestand ja die allgemeine Wehrpflicht zu der Zeit noch. Und,
die jetzt bald wieder kommt, womöglich.
Möglicherweise wieder kommt, genau. Wobei ich jetzt für mich einfach reflektiere und sage, mir hat es nicht geschadet. Mhm. Ja. Mir ist einfach auch mal rauskommen aus dem beödeten Elternhaus und hat dann auf eigene Beine stehen müssen zum ersten Mal. Ich war in der Grundausbildung von Oktober bis Dezember in Stetten am Kalter Markt, also da war es schon ein bisschen frostig.
Stetten AKM.
Genau.
Genau, der Insider kennt es.
Der Insider kennt es und war dann anschließend in Esslingen, muss aber dazu sagen, was für mich toll war, ich war beim Sanitätsbataillon, also ich habe dann für mich auch wirklich auch was mitnehmen können aus der Zeit. Und danach habe ich dann studiert in Ludwigsburg an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen. Aber tatsächlich, was aus meiner heutigen beruflichen Perspektive eher gar nicht so nachvollziehbar ist, ich war nicht auf der Verwaltungsseite, sondern ich war bei den Finanzlern.
Genau, also Sie sind offiziell genau Diplom-Finanzwirt.
Genau, ich war, ich bin Diplom-Finanzwirt und der Grund, warum ich in diesen Weg gewählt hatte, war der, dass mein Berufsziel immer Steuerberater war. Aha. Also ich wollte als Jugendlicher habe ich mir nicht vorstellen können, irgendwann mal im Rathaus oder in einem Landratsamt zu landen. Völlig misslungen, der Versuch.
Sieht stark danach aus.
Okay. Und tatsächlich habe ich aber, hat man natürlich damals, also das ist ja auch heute nur so, über die Finanzverwaltung eine sehr gute und qualifizierte Ausbildung bekommen.
Sehr richtig.
War der gehobene Dienst in der Finanzverwaltung und ich habe dann danach, nach dem Studium, dann auch in der Finanzverwaltung begonnen.
Beim Finanzamt Ludwigsburg.
Genau, beim Finanzamt Ludwigsburg, zunächst in der Sachbearbeitung, war dann später in der Betriebsprüfung und dann
kam was Spannendes und das hat mich wirklich umgehauen, als ich das gelesen habe, was jetzt kommt.
Dann gab es wirklich einen spannenden Wechsel. Ich bin dann 1996 von der Betriebsprüfung nach Stuttgart gewechselt und zwar zur Steuerfahndung Stuttgart. Das war die Zeit, als das Land Baden-Württemberg massiv Steuerfahnderstellen aufgestockt hat, weil man damals auch die Bekämpfung der Steuerkriminalität, der Steuerdelikte politisch sich auch zum Ziel gesetzt hat, dagegen vorzugehen. Das war ja noch unter Finanzminister Mayer-Vorfelder.
Ja.
Und ich habe dann tatsächlich 12 Jahre dort auch gearbeitet und es war eine für mich unheimlich spannende Zeit. Also, weil man hat ja da letztlich wirklich mit unterschiedlichen Menschen, Berufsgruppen zu tun, mit Unternehmen, aber auch mit Einzelpersonen. Man ist im Prinzip auf der einen Seite als in den Steuergesetzen unterwegs, man ist aber auch im Strafgesetzbuch unterwegs. Mhm. Man musste sich da auch natürlich qualifizieren, um überhaupt bei der Steuerfahndung tätig werden zu können damals. Ist auch heute noch so. Und das Zusammenspiel dann auch mit Staatsanwaltschaft, mit Polizei, andere Rechtsgebiete kennenzulernen, das war für mich eine wirklich spannende Zeit.
Kann man die Entscheidung durchaus nachvollziehen? Weil wie gesagt, ich habe echt kurz gestutzt, als ich es nachgelesen habe, also zum Steuerfahnder, da muss man auch Lust dazu haben. Im Prinzip quasi, ich sage es in Anführungszeichen, Verbrecherjagd. Ja.
Das stimmt. Ja, wobei tatsächlich ist es ja oftmals, nicht immer, aber oftmals so, dass die Steuerfahnder eher sozusagen ein bisschen die weiße Kraken-Täter verfolgen. Also mir ist da ja jetzt seltener eher, ich sag mal,
als normalen Bürger eher nicht so, nehme ich mal
nicht
an.
So, ja. Und natürlich ging es auch, es ging um die Zeit damals auch, um diese ganzen Kapitalverlagerungen ins Ausland, Schwarzgelder und da hat man einfach seinerzeit letztlich, glaube ich, Zeichen setzen wollen und ich bin in einer guten Zeit dazu gekommen. Und ich habe das 12 Jahre gemacht, mir war aber auch klar, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte, weil irgendwann einmal dann noch mit vielleicht über 60 Jahren auch noch rauszugehen und sozusagen Hausdurchsuchungen vorzunehmen, das war ja auch Teil des Jobs. Ne?
Was sicherlich nicht immer nur bequem und angenehm ist.
Nicht immer nur bequem und angenehm und natürlich auch ein totaler Eingriff auch in Privatsphäre darstellt und das muss man natürlich schon auch dann wollen, mögen und auch verarbeiten können, weil ich meine, manchmal hängen damit auch trotz allem auch menschliche Schicksale zusammen und deshalb waren es für mich absolut 12 interessante Jahre, die ich nicht missen wollte, aber danach gab es dann die Option tatsächlich in die Kommunalverwaltung.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kam der Sprung doch dahin, wo er nie hin wollte, nämlich nach Kornwestheim, aufs Rathaus.
Richtig, es war dann, das war das Jahr 2008, da war die Stelle seinerzeit vakant des Bürgermeisters für Finanzen und Wirtschaft. Jetzt war das natürlich für mich aus zwei Gründen attraktiv. Zum einen, weil es sich um meine Heimatstadt gehandelt hat und ich fand es natürlich toll, mich kommunalpolitisch und in der Verwaltung in meiner eigenen Heimatstadt betätigen zu dürfen. Das hat natürlich einen Reiz gehabt. Ich war zu der Zeit auch schon Mitglied des Gemeinderats, muss man vielleicht nur dazu sagen. Dadurch hatte ich schon eine gewisse Nähe in die Kommunalpolitik hinein. Und tatsächlich war aber auch für mich diese Stelle, ich würde aus heutiger Sicht sagen, fast schon wie auf den Leib geschnitten, weil sie natürlich auch mein fachliches Profil damals komplett abgedeckt hat. Und ich als Diplomfinanzierer wird da natürlich sehr gut einsteigen können.
Und Sie haben es schon gesagt, danach kam der Sprung zum Landrat, über den reden wir nachher. Vielleicht nochmal ein Satz auch zu Ihrem parallel verlaufenden kommunalpolitischen Engagement. Ich habe hier mir ein bisschen flapsig notiert, vom Gemeinderat zum ersten Bürgermeister. Ja, sozusagen aus dem, im Gremium die Seite gewechselt.
Ja,
wie war da die Reaktion von den Kollegen, mit denen Sie ja dann anschließend als Bürgermeister zu tun hatten, auf der anderen Seite?
Ja, also das war tatsächlich schon der Wechsel vom Ehrenamt ins Hauptamt und der Wechsel innerhalb des Ratstisches sozusagen. Aber es war tatsächlich für mich nie ein Problem, weil zum einen werden ja die Beigeordneten, damit auch der erste Bürgermeister, vom Gemeinderat gewählt. Und ich hatte eben das Glück, 2008 bei meiner Wahl, damals zum Bürgermeister und 2012 zum ersten Bürgermeister, dass ich parteiübergreifend, fraktionsübergreifend wirklich ein großes Votum für mich erreichen konnte. Für mich war auch immer, ich bin seit 1994 Mitglied der CDU, aber für mich war immer die Sachpolitik wirklich im Vordergrund und ich finde auch gerade auf der kommunalen Ebene geht es nicht um Ideologien oder Parteipolitik, sondern da geht es einfach um die Themen für die Menschen. Und der Wechsel war für mich eigentlich relativ unproblematisch und ich glaube auch, dass meine ganzen damaligen Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat sozusagen diesen Rollenwechsel sehr gut auch dann mit begleitet und wahrgenommen haben. Und ja, ich fand es dann schon attraktiv, plötzlich nicht nur entscheiden zu dürfen, sondern auch gestalten zu können.
Vom Finanzamt über den Steuerfahrer zum Bürgermeister und dann natürlich der nächste Schritt, der Landrat, den er heute ist. Kurz dazwischen gefragt, wie lange bist du jetzt Landrat?
Also ich bin gewählt worden Ende 2019 und mein Amt habe ich angetreten am 5. Januar 2020, kurz vor Corona.
Okay, gut. So, also erste Amtszeit und da sind wir eigentlich jetzt schon mittendrin. Die Frage, die, glaube ich, mal jeden interessiert, wie wird man eigentlich Landrat? Wie geht das vor sich? Man hört immer, das ist so ein Parteiengeklüngel und da wird rumgeschoben und rumgehändelt und hinter den Kulissen Absprachen und so weiter. Jetzt mal wirklich ehrlich, wie läuft sowas ab, wenn man so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert?
Ja, ich meine, jetzt hier in Ludwigsburg war es ja so, dass mit Rainer Haas, Dr. Rainer Haas, jemand 24 Jahre dieses Amt ja ausgeübt hat. Und das Amt des Landrats, das muss man ehrlicherweise schon sagen, es ist das höchste kommunalpolitische Amt letztlich. Und für mich war im Übrigen, wenn ich das vielleicht an der Stelle auch mit einfließen lassen darf, immer klar, dass ich in der Kommunalpolitik auch bleiben möchte. Mhm. Also mich hat es jetzt nie irgendwie darüber hinausgezogen, weil für mich einfach auch immer wesentlich und wichtig war, den Bezug zu den Menschen noch zu haben. Und je höher die politischen Strukturen gehen, das liegt in der Natur der Sache, desto mehr entfernt man sich natürlich auch ein bisschen.
Den Eindruck, den man ja des Öfteren zum Beispiel von Ministern hat, ja, wo man denen vorwirft, ihr seid weg von den Leuten, ja, was man in dem Fall, wie Sie sagen, bei einem Landrat und auch erst recht bei einem Bürgermeister natürlich anders sehen kann und muss.
Genau, und doch ist es natürlich so, dass bei, das ist ja auch in großen Kreisstädten so, oder in kreisfreien Städten und so ist auch beim Landrat, dass natürlich schon auch da geschaut wird, welche Persönlichkeit passt. Natürlich unterhalten sich die Parteien auch darüber, ob es eigene Kandidaten gibt. Ich würde aber jetzt mal so sagen, das ist nicht im Vordergrund tatsächlich, sondern die Landratswahl bei mir beispielsweise, wir waren ja insgesamt vier Bewerber mit mir und ich bin jetzt nicht berechtigt, meine drei Mitbewerber in irgendeiner Form zu bewerten, aber ich glaube, wir waren wirklich eine gute Auswahl für den Kreistag. Also auch meine drei Mitbewerber haben wirklich ein gutes berufliches Profil mitgebracht gehabt. Deshalb war es auch eine spannende Wahl am Ende natürlich, weil es nicht klar war, auf wen läuft es denn überhaupt hinaus. Und ich selber, aber ich war ja von 2009 ab ehrenamtlich Mitglied des Kreistags. Ja. Und der Kreistag wählt ja auch den Landrat. Also ist ja keine Volkswahl, in Baden-Württemberg zumindest ja, nicht.
Genau.
Es gibt ja, eines der wenigen Bundesländer, wo es nicht so ist. In den meisten Bundesländern wird ja der Landrat auch, so
direkt,
wie Bürgermeister, Oberbürgermeister,
direkt gewählt. Vom Volk
gewählt. Genau. Ja. Bei uns ist es nicht so. Und tatsächlich habe ich mir durch mein ehrenamtliches Mandat als Kreisrat, aber eben auch aus meiner beruflichen Position als erster Bürgermeister, war das für mich schon nochmal reizvoll als weitere Herausforderung in meinem beruflichen Werden und in meinem beruflichen Werdegang. Und deshalb habe ich dann, als klar war, dass der ehemalige Amtsinhaber nicht mehr kandidiert und ein neuer Landrat gewählt werden muss, habe ich dann sozusagen meinen Hut in den Ring geworfen und hatte dann schon eine spannende Wahl. Das waren 3 Wahlgänge insgesamt.
Doch immerhin, ja.
Ja, ja. Wobei im 3. Wahlgang hatte ich dann tatsächlich dann auch nahezu 2/3 Mehrheit. Aber dadurch, dass eben von diesen 4 Bewerbern 3 auch eine politische Herkunft hatten, war es natürlich schon ein bisschen spannend, wie sich das dann alles zusammensetzt und wer dann am Ende wie unterstützt wird.
Mhm. Wie würdest du das Profil eines Landrates beschreiben? Also jetzt ein bisschen flapsig formuliert, was muss der können? Ja? Was muss ein Landrat können?
Also zum einen würde ich mal sagen, er muss, das ist ganz wichtig, Spaß auf dieses Amt haben. Er muss vor allen Dingen auch Freude am Umgang und an der Kommunikation mit Menschen haben, denn der Landrat ist der Vertreter der Kreisbevölkerung. Er ist aber eben auch natürlich Leiter des Landratsamts, Aufsichtsratsvorsitzender von vielen kommunalen Gesellschaften. Mhm. Und deshalb ist aus meiner Sicht schon auch das fachliche Profil mit notwendig. Ich sage das auch immer wieder bei Bürgermeisterwahlen. Also wir haben wirklich Bürgermeisterwahlen, wo sozusagen verwaltungsfremde Personen gewählt werden, wo alles auch gut läuft.
Die berühmten Quereinsteiger.
Die sogenannten Quereinsteiger. Das gibt es und es gibt auch viele, wo das gut läuft. Mhm. Aber ich bin schon der Meinung, dass oftmals nicht erkannt wird von außen, was tatsächlich schon auch ein Fachwissen erforderlich ist, um eben die Behörde selber zu führen. Der Bürgermeister oder der Landrat ist eben nicht nur der am Wochenende einen Fassanstich durchführt. Oder
mal was zu den schöneren Aufgaben zählt.
Was zu den schönen, definitiv zu den schöneren Aufgaben zählt. Oder der einfach auch mal dann Grußwort bringt oder mal beim Markgröninger Schäferlauf in der Kutsche mitfährt.
Und auch beim Pferdemarktumzug in der Ehrenkutsche auf der Ehrentribüne Platz nehmen darf.
Richtig, genau. BDKW Ludwigsburg beispielsweise.
Exakt, genau.
Und, aber das Tagesgeschäft ist natürlich ganz anderes. Das Tagesgeschäft ist das Führen der Verwaltung, Entscheidungen treffen, auch politische Themen in Gang zu setzen, zu bewerten. Das ist ja eigentlich das Kerngeschäft eigentlich. Mhm. Ne? Und das Landratsamt Ludwigsburg, wir sind ja der zweitgrößte Landkreis in Baden-Württemberg, der viertgrößte bundesweit, was die Bevölkerungszahl angeht.
Mhm. Wie viele Leute arbeiten im Landratsamt, wenn ich es kurz einwerfen darf?
Also Köpfe, Stellen sind es nämlich weniger, aber Köpfe sind wir zwischen 2400 und 2500.
Ordentlich, ja.
Einschließlich natürlich auch Straßenmeistereien.
Mhm. Ja, gut, gehört ja alles dazu.
Na klar. Und deshalb ist aus meiner Sicht schon auch erforderlich, dass man auch Führungsqualität mitbringt und dass man natürlich auch Perspektiven hat, wie man einen Landkreis auch weiterentwickeln möchte, seine Behörde weiterentwickeln möchte, wie man aber auch letztlich natürlich vor allem die Belange der Menschen, für die man ja die Verantwortung auch trägt, bestmöglichst aufnimmt und auch abarbeitet mit seiner Behörde. Und wie gesagt, für mich war deshalb nicht von Anfang an klar, ich will Landrat werden, aber als dann tatsächlich sich diese Entwicklung ergeben hat im Jahr 2019, war es für mich einfach Thema, wo ich dachte, das wäre noch mal wirklich ein beruflicher Schritt, den ich mir sehr gut vorstellen könnte und auf den ich auch Lust und Spaß hatte.
Mhm, glaube ich, ja. Eine ganz wichtige Frage natürlich ist immer das Thema Geld. Wie finanziert sich denn eigentlich ein Landkreis? Also wo kriegt der sein Geld her? Beim Rathaus in der Gemeinde weiß man es im Normalfall, aber das Landratsamt ist immer so hier in der Hindenburgstraße so ein komisches, großes Gebilde, aber hinter den Mauern verloren, außer bei der Zulassungsstelle und beim Führerschein hat man normalerweise fast nie Kontakt. Also wie finanziert sich denn dieser große Apparat und wie geht es vonstatten?
Also wenn man die Frage jetzt einem unserer Bürgermeister aus dem Landkreis stellen würde, dann würde der sofort und spontan sagen, aha, wir finanzieren den Landkreis.
Genau.
Und da ist auch was dran. Also tatsächlich ist es ja beim Landkreis anders. Wir sind ja untere Verwaltungsbehörde, das heißt, wir übernehmen ja auch Aufgabe für das Land Baden-Württemberg. Und die einzige eigene Einnahme, die wir haben, das ist die Kreisumlage, also das heißt die Städte und Gemeinden, bei uns 39 Städte und Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg, zahlen die Kreisumlage und das ist natürlich ein erklecklicher Anteil am Aufkommen. Darüber hinaus profitieren die Landkreise auch vom Grunderwerbsteueraufkommen. Aber ansonsten ist es tatsächlich bei uns so, dadurch, dass wir ja ein Großteil unseres Aufgabengebiets die sozialen Aufwendungen sind, bekommen wir im Prinzip von Bund und Land Zuschüsse, das sind unsere sogenannten Transferaufwendungen, die gehen aber eins zu eins weiter an die Menschen, die Bürgergeld empfangen, in die Eingliederungshilfe, in die Jugendhilfe, also der gesamte Sozialbereich. Und deshalb ist, was die Steuerung der Einnahmen angeht, der Landkreis selber ein sehr schwerfälliger Tanker, weil wir, wie gesagt, gesetzliche Aufgaben wahrnehmen müssen, abhängig davon sind, was Bund und Länder zur Verfügung stellen. Und der einzige, die einzige Stellschraube die Kreisumlage ist, wobei ich dazu sagen muss, dass der Landkreis Ludwigsburg zumindest in der Region Stuttgart den zweitniedrigsten Kreisumlagehebesatz hat. Heilbronn ist noch ein bisschen tiefer. Aber wir sind natürlich durch das Steueraufkommen auch als wirtschaftsstarker Landkreis in den letzten Jahren tatsächlich gut aufgestellt gewesen. Aber in der Zwischenzeit macht sich eben auch in unserem öffentlichen Haushalt eine Deckungslücke breit. Und das ist eine der Aufgaben, die wir gerade auch angehen müssen.
In finanziell heiße Zeiten. Deswegen gönnen wir uns jetzt wieder eine Runde Musik mit einem Wunsch von Dietmar Allgeier. Und zwar hat er sich jetzt ABBA gewünscht. Thank you. Thank you for the money. Quatsch. hätte es gerade gepasst. Thank you for the music. ABBA. Jetzt haben wir ja gerade über die Tätigkeit beim Landratsamt gesprochen. Jetzt wollen wir aber auch ein bisschen das kennenlernen. Dietmar Allgeier, er hat es gesagt, Ludwigsburg bundesweit der viertgrößte Landkreis von den Einwohnern wäre, das habe ich richtig registriert. Wie viele Gemeinden haben wir denn hier im Landkreis und wie viele Einwohner sind es denn insgesamt?
Ja, also wir haben im Landkreis Ludwigsburg 39 Städte und Gemeinden. Davon sind dann 6 große Kreisstädte mit dabei, wie zum Beispiel Bietigheim und Ludwigsburg. Und wir haben derzeit, das schwankt ja immer ein kleines bisschen, aber wir sind derzeit bei rund 552.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und das ist schon ordentlich. Bei einer Fläche von knapp 700 Quadratkilometer ist das schon ordentlich, weil ich denke, das liegt natürlich schon auch an der Nähe zu Stuttgart. Wir sind eben schon Teil des Speckgürtels von Stuttgart. Und letztlich bietet aus meiner Sicht, ich meine, natürlich muss ich für den Landkreis Ludwigsburg schwärmen, denn ich bin ja auch überzeugt vom Landkreis, aber der Landkreis bietet aus meiner Sicht eben auch sehr viel positive Aspekte, wenn man einfach an die Verkehrsanbindung denkt. Wenn man aber auch dran denkt, dass wir sehr viele Kulturlandschaften immer noch haben im Landkreis.
Gott sei Dank.
Ja. Wenn man daran denkt, dass wir auch tatsächlich einfach Wohnraum zur Verfügung stellen können, ist zwar überall eng, aber trotzdem klappt es noch. Und deshalb glaube ich, ist einfach der Landkreis Ludwigsburg auch liebens- und lebenswert.
Ja. Kennt denn der Landrat alle Gemeinden? Kommt man da quasi zwangsläufig überall rum oder wie muss man sich das vorstellen? Ist ja relativ aufwendig.
Ja, das stimmt, aber der Landrat kennt tatsächlich seine Gemeinden. Bei mir gehört auch zum Beispiel zu meinem Arbeitsprogramm, dass ich immer wieder regelmäßig Kreisbereisungen durchführe. Das heißt, ich gehe raus, ich besuche dann den Bürgermeister oder Bürgermeisterin, wir besprechen dann auch die aktuellen Themen, die entweder zwischen Landratsamt und der Kommune gerade aktuell sind oder einfach auch mal, indem man zum Beispiel einen Unternehmensbesuch macht, Institutionen, Einrichtungen besucht und das ist mir auch sehr wichtig, um einfach im Gespräch zu bleiben mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, aber wir haben auch einen regelmäßigen Austausch, also alle zwei Monate findet die sogenannte Bürgermeisterversammlung statt, wo alle zusammenkommen, auch der Landrat. Mhm. Und wir dann die Themen besprechen, die sozusagen uns alle miteinander auch bewegen und betreffen.
Mhm. Und wie kommt der Landrat mit all diesen Bürgermeistern und den Oberbürgermeistern, die ja alle für sich auch, ich sage jetzt das in Anführungszeichen, auch kleine Könige sind in ihrem Reich, Anführungszeichen, ich betone es, was für Händle auf Schwäbisch Gmünd braucht man denn da im alltäglichen Umgang?
Also wir haben unterm Strich im Landkreis Ludwigsburg wirklich ein gutes Miteinander. Tatsächlich, ich glaube, dass bei mir letztlich auch die Akzeptanz schon deshalb auch vorhanden ist, weil ich ja auch aus der Gruppe der Bürgermeisterbeigeordneten sozusagen entstamme und sozusagen auch auf Augenhöhe letztlich die Belange der Kommune direkt vor Ort ja auch kenne, weil ich 12 Jahre als Bürgermeister und erster Bürgermeister tätig war. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Rollen auch jeweils erkennt. Also wir sind ja als Landratsamt auch Kommunalaufsicht für 33 von diesen 39, also die großen Kreisstädte da nicht, aber bei den Gemeinden sind wir auch Kommunalaufsicht. Und tatsächlich haben wir eben auch als unsere Naturschutzbehörde beispielsweise, als Baurechtsbehörde eben sehr viele Schnittstellen in die Kommunen hinein. Mhm. Und ich glaube, das ist bei uns auch so Usus und das ist auch gut so, dass jeder seine Verantwortung und auch seine Aufgaben kennt und auch seine Entscheidungshoheiten. Und wenn da jeder in seinem Garten bleibt, dann funktioniert das auch ganz gut.
Sehr schön formuliert. Das Parlament des Landkreises ist ja der Kreistag. Ja. Wie groß ist denn der in Ludwigsburg? Wie viele Fraktionen und wie konstruktiv läuft die Zusammenarbeit miteinander und untereinander?
Also wir haben insgesamt 105 Kreisrätinnen und Kreisräte.
Also
und
das ist schon ein recht großes Gremium.
Das ist schon ein großes Gremium, tatsächlich. Und wir haben 6 Fraktionen, jetzt muss ich gerade selber nochmal nachzählen, ob es auch stimmt, aber Freie Wähler, CDU, Grüne, SPD, ich spreche jetzt gerade Größe nach runter, AfD, FDP und dann noch 7 sind sogar, weil Linke und Vielfalt haben sich zu einer Fraktion zusammengeschlossen. Also wir haben 7 Fraktionen. Und was ich in unserem Kreistag durchaus schätze, ist, dass wir, und das habe ich jetzt schon erlebt in meiner Amtszeit, die letzten 5 Jahre, aber auch davor als Kreisrat, dass wir tatsächlich innerhalb des Kreistags bei allen Unterschieden in der Sache oder auch politischen unterschiedlichen Auffassungen sehr respektvolles Miteinander haben. Mhm. Und das ist sehr, sehr wertvoll, weil man kann sich in der Sache immer auch mal streiten und diskutieren, aber am Ende ist es einfach wichtig, auch zu erkennen, dass, und das unterstelle ich wirklich jeder Kreisrätin und jedem Kreisrat, wenn man sich in diesem Gremium befindet, dass man sich für den Landkreis engagieren möchte und auch das Beste für den Landkreis möchte. Mhm. Bei uns gibt es auch schöne Traditionen und die bewahren wir uns auch nach jeder Kreistagssitzung. Also nicht nach jeder Ausschusssitzung, das wäre ein bisschen zu viel. Mhm. Aber nach jeder Kreistagssitzung gehen wir noch runter in unsere Kantine und dann gibt es anschließend noch ein kleines Essen und ein Gläschen Wein. Und dann kann man sich wirklich auch interfraktionell mal austauschen und das eine oder andere besprechen. Und das finde ich, das menschliche Miteinander ist wahnsinnig wichtig.
Mhm. Du hast vorher es erwähnt, es ist ein sehr schöner, ein liebenswerter Landkreis. Was sind denn so die großen Projekte jetzt jenseits über die Themen, wo wir nachher noch reden? Krankenhaus, Stadtbahn, das große Thema. Wo geht die Vision des Landkreises und vom Kreistag denn hin, jenseits von diese, sagen wir mal, von den beiden Brocken?
Ja, ja, ich meine, für uns, wenn ich es jetzt ein bisschen, sagen wir mal, auf einer ganz hohen Flughöhe beantworten würde, dann würde ich sagen, uns ist natürlich wichtig, unsere Wirtschaftskraft zu erhalten und gleichzeitig aber auch eine gute Wohnqualität unseren Bürgerinnen und Bürgern zu geben oder auch vor allem zu erhalten. Und was die Themen angeht, also wir sind, wenn ich jetzt gerade mal im Wirtschaftsbereich bleibe, wir haben tatsächlich gerade im Prozess laufen, das ist ein sehr zentraler, wichtiger Prozess aus meiner Sicht auch, nämlich die Frage, wohin geht denn die strategische Ausrichtung im Bereich der Wirtschaft für den Landkreis Ludwigsburg? Ich habe es vorher mal kurz erwähnt, wir sind wirklich wirtschaftsstark in unserem Landkreis, wir sind aber auch sehr stark abhängig von der Automobilindustrie. Automobilindustrie, weil wir eben auch sehr viele Zulieferbetriebe bei uns haben und letztlich auch die großen Player wie Porsche, die sind ja hier in Bietigheim, die sind in Sachsenheim beispielsweise. Mhm. Und da merken wir natürlich im Moment gerade schon auch die Veränderungsprozesse durch die wirtschaftlich etwas schlechter gewordenen Rahmenbedingungen. Das ist das eine. Was wir aber gerade ausrichten, und da haben wir einen Prozess gestartet mit den Unternehmen, und das sind wirklich auch große, namhafte CEOs in einem sogenannten Steuerungskreis bei uns mit dabei, also von Porsche, der Konzernvorstandsvorsitzende von Wüstenrot und Württembergische, der CEO von Marabu, um jetzt mal nur ein paar zu nennen, von Bosch.
Hochkarätige Besetzung.
Wirklich hochkarätig besetzt, und mit denen diskutieren wir gerade, was ist denn eigentlich das Profil der Wirtschaft für die Zukunft. Und da landet man natürlich immer auch bei Innovation, aber vor allem auch bei Digitalisierung. Und wir möchten eben versuchen, die wertvollen Gewerbeflächen und Ressourcen, die wir noch haben bei uns im Landkreis, so auszurichten, dass sie eben möglichst auch effizient dann genutzt werden können in der Zukunft. Mhm.
Kurz erwähnt wurde es vorher auch, Stichwort Kulturlandschaft, ein ganz heißes Thema, was viele Menschen berührt, sind unsere Steillagen am Neckar entlang, wo man wirklich nicht recht weiß, was man machen soll, wie es da weitergehen soll. Also von verbuschen lassen bis hin zu der Solarpark-Idee geht es ja kreuz und quer. Wie denken Sie, dass es da weitergeht? Wie können wir sie überhaupt noch retten? Ich sag's mal flapsig, kann man die Steillagen überhaupt noch retten?
Also es gibt Menschen, die sagen, sie sind nicht mehr zu retten. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe immer noch das Fünkchen Hoffnung, dass sie zu retten sind, aber nicht in der heutigen Form. Also wir werden die Steillagen nur retten können, wenn wir uns konzentrieren auf die Flächen, die wirklich auch bewirtschaftbar sind, wo wir auch Wenger da haben oder Genossenschaften oder auch viel Ehrenamtliche zwischenzeitlich, die bereit sind, die Steillagen tatsächlich auch entsprechend zu pflegen und zu bewirtschaften. Und es gibt ja auch zwischenzeitlich Interessensgruppen und Vereine, die das auch machen. Man muss eines wissen, der Landkreis Ludwigsburg, das ist, glaube ich, vielen nicht bekannt, ist der Landkreis, der die größten Flächen an terrassierten Steillagen bundesweit hat.
Ja, eben.
Und trotzdem ist die letzten Jahre deutlich zurückgegangen. So, wir waren mal bei 360 Hektar, jetzt sind wir noch bei 305.
Ja.
Und der Landkreis Ludwigsburg hat sich da jetzt allerdings auch im vergangenen Jahr einem Verbund der Willigen und Engagierten zusammengefunden. Wir wollen jetzt mit Genossenschaften, mit Wengertern eine gemeinsame Vermarktungsstrategie auch entwickeln, um den Menschen auch klarzumachen, dass ein Steillagerwein eine so besondere Qualität hat, dass es sich einfach vielleicht auch lohnt, da mal 1 Euro oder 1,50 Euro mehr dafür zu bezahlen. Denn wenn man Aufwand und Ertrag ins Verhältnis setzt, und das ist auch der Grund, warum viele Junge sagen, wir machen das gar nicht mehr wie die Eltern oder die Großeltern, dann ist es einfach nicht mehr rentabel. Aber die Qualität ist einfach einzigartig und es ist für uns auch ein Kulturgut und es gilt es zu erhalten und ich hoffe, dass es uns gelingt.
So, wir tauchen ein, Dietmar Allgeier, in die heißen, umstrittenen Dinge der Kommunalpolitik. Und eines der heißesten Thema ist natürlich die Lage der Kliniken. Wir sind ja hier in Bietigheim, einem Teil der RKH, der Regionalen Klinikenholding. Und der Landrat ist ja qua Amt Aufsichtsratschef von Dedianze. Wir alle haben es mitbekommen, das jährliche Minus hat mittlerweile gigantische Ausmaße angenommen. Wie hoch ist denn im Augenblick und mit was kämpfen wir denn da?
Ja, es ist tatsächlich, im Moment sind es 48 Millionen Euro für das Jahr. Also wir haben jetzt gerade den Jahresabschluss 2024, den wir jetzt im Aufsichtsrat einbringen werden in Kürze. Und das Defizit der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim beträgt 48 Millionen Euro und wir sind da, das muss man aber richtigerweise auch dazu sagen, wir sind da nicht alleine unterwegs, sondern letztlich sind die Kliniken bundesweit, also ganz Deutschland, strukturell unterfinanziert und das spüren wir natürlich auch massiv, weil wir durch unsere Häuser in Ludwigsburg und Bietigheim natürlich zum Teil auch noch medizinische Parallelstrukturen haben auf der einen Seite. Wir haben unsere Fachklinik, das ist die Orthopädie orthopädische Klinik in Markgröningen, die früher durchaus auch Gewinne abgegeben hat, die aber zwischenzeitlich auch leichte Defizite, also Millionen oder anderthalb Millionen Minus schreibt. Und die Politik hat natürlich jetzt durch die Krankenhausreform von Lauterbach letztlich zwar einen Rahmen gesetzt, aber eben noch nicht über das Krankenhausplanungsgesetz tatsächlich durchentschieden, wie jetzt künftig das auf die einzelnen Häuser anzuwenden ist. Und das macht im Moment vielen Sorge, auch uns natürlich, weil 48 Millionen Euro Defizit ist natürlich enorm viel. Wir haben ja aus meiner Sicht als Klinikverbund, wir haben ja die RKH Gesundheit auch als Verbund mit dem Enzkreis und mit den Kliniken des Landkreises Karlsruhe und dann, wie gesagt, unsere aus Ludwigsburg, unsere Hausaufgaben eigentlich in den vergangenen Jahren tatsächlich schon gemacht, indem wir eben versucht haben, Synergie zu nutzen. Wir haben unsere kleineren Häuser ja geschlossen, Stichwort Marbaham-Neckar, Vaihingen-Enz und trotzdem immer noch dieses Defizit. Da kann man immer wieder nur an die Politik appellieren und zwar wirklich an die Bundespolitik und die Landespolitik, die Krankenhäuser nicht im Regen stehen zu lassen. Die Krankenhäuser sind Daseinsvorsorge für die Menschen in unserem Land und da muss die Politik reagieren. Jetzt gibt es eine neue Gesundheitsministerin, die kommt ja aus Baden-Württemberg und wir haben da auch schon den Gesprächsfaden jetzt gesucht, weil wir als größter Klinikverbund in Baden-Württemberg natürlich schon auch Gewicht haben und wie gesagt, trotzdem müssen wir natürlich jetzt auch Schwerpunkte setzen in unserer Ausrichtung, da kommen wir nicht drum herum.
Im Grunde genommen stellt man sich die Frage, wie soll das mit diesem Wahnsinnsminus weitergehen? Eigentlich gibt es ja für mich, wenn ich mir das überlege, zwei Möglichkeiten. Das eine wären Sparmaßnahmen, massive. Welche wären das? Also was macht speziell hier bei den Kliniken im Kreis Ludwigsburg? Was sind die Sparmaßnahmen, die man beschlossen hat?
Ja, bei uns ist es jetzt eher so, dass wir versuchen, unsere medizinischen Fachabteilungen so zu konzentrieren, dass wir gerade zwischen unseren Häusern in Ludwigsburg und Bietigheim keine Parallelstrukturen mehr haben. Das ist schon mal, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auf der einen Seite medizinisch konzentrieren können, das ist auch aus fachlicher Sicht natürlich durchaus zu befürworten und dass wir dann aber auch sagen, wir haben dann Bereiche, die eben speziell in einem Haus dann auch wirklich vollumfänglich abgedeckt werden. Unabhängig davon haben wir jetzt zum Beispiel in Bietigheim, da sitzen wir ja auch heute mit der Notaufnahme, trotzdem natürlich auch die erste Ansprechstellen auch für medizinische Notfälle, das ist ja auch wichtig natürlich. Ja. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass wir, und das ist deshalb, sind wir auch ein bisschen in einem Spagat, dass wir eigentlich perspektivisch, wenn man mal in die strategische Planung hineinschaut, es gibt ja Patientenströme, Patientenversorgungsnotwendigkeiten, wir haben eine alternde Gesellschaft, dass wir tatsächlich bis 2035 Patientenzuwachs verzeichnen können. Das ist ja grundsätzlich erstmal erfreulich. Ne? Also das heißt, ergo, wir wollen uns natürlich schon so ausrichten, dass wir nach wie vor als guter Klinikstandort im Landkreis Ludwigsburg uns zwischen Heilbronn und Stuttgart gut behaupten können und das konnte man bisher und das werden wir auch künftig tun können, aber dass wir eben auf der anderen Seite auch schauen, dass wir innerhalb unseres großen Klinikverbunds die Synergie nutzen und dass wir eben vor allem auch, wenn es um Einsparmaßnahmen geht, versuchen eben durch teilweise Zentralisierungen im Servicebereich, in der Administration, auch im Logistikbereich, eben auch noch Gelder einzusparen. Das ist im Prinzip das Ziel.
Aber man kommt natürlich auch nicht drum rum, zum Beispiel hier in Bietigheim, Baumaßnahmen zu strecken oder zu streichen. Ja, oder was vor kurzem ja auch für Schlagzeilen gesorgt hat, im Leserbrief in der Ludwigsburger Zeitung, in der LKZ, ja, dass die psychiatrische Abteilung in Ludwigsburg in einem katastrophalen, in einem unzumutbaren Zustand sei. Also um die Dinge kommt man halt auch nicht rum, die zu schieben, zu strecken oder wie auch immer. Also auch wenn es bitter klingt für den Einzelnen.
Das stimmt und das ist auch etwas, was dem Aufsichtsrat jetzt vor zwei Jahren mit am schwersten gefallen ist, gerade auch zum Standort Bietigheim zunächst mal den Planungsstopp zu verhängen, weil wir in Bietigheim wie auch in Ludwigsburg, ich meine, die Häuser sind einfach in die Jahre gekommen, wir haben einen Sanierungsrückstau und den müssen wir auch beheben. Wir haben nur gesagt, den Planungsstopp Stopp gibt es deshalb, weil wenn wir uns jetzt, wenn wir in Investitionen gehen, dann müssen wir uns auch sicher sein, dass wir in die richtige Richtung auch investieren. Und dafür brauchen wir eben die Grundlagen auch vom Krankenhausplanungsgesetz des Landes Baden-Württemberg. Und ich weiß, dass unser früherer Geschäftsführer und auch unser heutiger wirklich da immer am Sozialministerium dran sind. Auch wir als politische Vertreter, auch der Vorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, der Heiner Scheffold, wir drücken da wirklich. Aber man hat den Eindruck, man hangelt sich davon, also ich sage das jetzt ganz offen, von Wahltermin zu Wahltermin. Auf der einen Seite Bund, ja, da ist jetzt Wahl rum, jetzt steht schon die nächste Wahl in Baden-Württemberg, ist wieder ein Halbjahr vergangen. Ja. Und die Krankenhäuser haben keine Zeit mehr zu warten. Wir brauchen da jetzt klare Entscheidungen.
Ja, klar, weil wie gesagt, die Minus, die Millionenmiese waren ja nicht weniger. Man kann jetzt aber neben den Sparmaßnahmen eine Variante, das andere wären mehr Erlöse. Und das fand ich sehr reizend, was ich da gelesen habe. Ich habe es jetzt mal flapsig formuliert, Herr Aigerer. Ja, die Ludwigsburger sollen gefälligst hier ins Krankenhaus und nicht nach Heilbronn und nicht nach Stuttgart, sondern sollen gefälligst hier gehen. Wie muss ich denn das bewerten? Also im Grunde genommen, wir müssten mehr Patienten akquirieren, dass sie da bleiben und nicht in die Nachbarschaft abhauen.
Also ich kann das, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber ich kann das voll unterstreichen.
Das ist ein Zitat von einem der neuen Klinikchefs. Habe ich hier bei mir.
Voll und ganz Zustimmung und tatsächlich jetzt, aber auch ernsthaft, wir bieten ja in unseren Häusern wirklich hochqualitative medizinische Leistungen an. Und wenn ich einfach auch mal alleine die Riege unserer ärztlichen Direktoren sehe, die immer wieder auch ausgezeichnet sind durch Bundespreise, die zum Teil Ehrenämter übernehmen. Ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel, der Professor Arendt aus Ludwigsburg, der war Präsident der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft bis vor kurzem. Wir haben ja wirklich Kapazitäten in unseren Häusern, und zwar in allen unseren Häusern. Ja. Und deshalb hat niemand tatsächlich den Grund, nach Stuttgart zu ziehen oder irgendwo anders hin, weil wir bieten alles an und wir bieten es fachlich hochqualitativ an. Und das sind ja auch Bereiche, wo wir nicht sparen, sondern in die Medizin und in die Medizintechnik investieren wir auch weiterhin. Und eines muss man vielleicht in dem Zusammenhang auch wissen, warum es natürlich diese Patientenströme gibt. Also es ist nicht nur so, dass jetzt Ludwigsburger mal nach Stuttgart gehen. Wir haben durchaus auch Patienten aus den Umgebungsnachbarlandkreisen, die auch zu uns kommen. Also das gleicht sich dann manchmal auch wieder ein bisschen aus. Aber wenn es eben, sagen wir mal, Elektiveingriffe sind, dann hat man heutzutage natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich im Vorfeld einfach mal zu informieren. Na, man googelt und guckt.
Ja, klar. Und schaut sich die Fokusliste an und guckt nach den Top sowieso. Aber ich kann es bestätigen, dass andere hierher kommen. Ein Nachbar von mir war heute, ein Bekannter von mir aus Schleswig, also aus der Stadt Schleswig, und der hat sich hier im Klinikum Ludwigsburg operieren lassen und nicht bei sich zu Hause.
Sehr gut.
Das bestätigt gerade das. Also ich sage jetzt mal am Ende von dieser Runde, liebe Ludwigsburger und drumherum, bleibt gefälligst hier in den Kliniken und geht nicht in die Nachbarschaft. Wir bleiben bei der Kommunalpolitik, bei den heißen Themen und neben dem Problem Krankenhaus, was so ein bisschen eher noch so, ich sage jetzt mal für den normale Mensch, ein bisschen so übergeordnet ist. Er weiß halt, es ist alles wichtig, aber man hat viele Miese. Das andere Thema, was jeden wirklich betrifft im Alltag, Thema Stadtbahnneubau, überhaupt den Bau, ja, die berühmte Luzi, wie sie ja jetzt genannt wird. Und ich lese mal ganz kurz ein Zitat aus einem Leserbrief. Man wähnt sich in einem schlechten Film. Trotz Schulden ohne Ende, kurz vor dem Bankrott, wird weiter an einem Projekt Stadtbahn festgehalten, von dem man nicht weiß, wo die Kosten dafür mal landen. Ich erinnere an Stuttgart 21 und den Berliner Flughafen. Und dann gibt es natürlich auch das Statement vom Bund der Selbstständigen in Ludwigsburg, die in einer fetten Schlagzeile, ich zitiere es auch nochmal, geschrieben haben, Schluss mit dem Ding, einstellen, komplett Ende des Themas. Was sagt mein Landrat zu diesen harschen Forderungen?
Naja, also zum einen, dass bei einem großen Verkehrsinfrastrukturprojekt Pro und Contra letztlich aufeinander prasseln, ist eigentlich, glaube ich, völlig klar. Und unabhängig von Berlin oder aus Stuttgart 21, warten wir mal ab, wenn Stuttgart 21 fertig ist. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit der Elbphilharmonie. Da hat auch jeder angesichts der Kosten, haben alle den Kopf geschüttelt und gesagt, wie kann man überhaupt nur so etwas starten? Und heute ist die Elbphilharmonie positiv in aller Munde. Also das muss man auch ehrlicherweise sehen, dass wir, und ich glaube, wir im Schwäbischen sowieso, manchmal auch von Grund auf eher mal skeptisch sind auch zu neuen Projekten. Warum? Weil wir auch natürlich verantwortungsbewusst sind und finanzbewusst. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir so ein großes Projekt wie die Lucy Out diskutieren. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, wenn man muss natürlich Folgendes sehen, die Stadtbahn ist ja jetzt nicht nur ein Projekt innerhalb der Stadt Ludwigsburg, sondern die Lucy soll ja im Prinzip von Remseck bis nach Schwieberdingen den Landkreis verbinden. Also eben auch Bereiche im öffentlichen Personennahverkehr, die heute nicht optimal angeschlossen sind. Und wir haben nach wie vor eine Förderkulisse von Bund und Land, die eine Förderung von bis zu 90% ermöglichen. Jetzt kann man euch sagen,
kann man davon ausgehen, dass das noch gilt in Anbetracht der Finanzmisere oder sind es jetzt die berühmten 500 Milliarden? Ja?
Also für uns ist das ganz entscheidende Frage, ob das weiterhin gilt, weil wenn diese Förderkulisse verändert werden würde, das sage ich ganz ehrlich, dann würde sicherlich auch nochmal eine Diskussion in anderer Form auch über das Projekt Stadtbahn entstehen müssen, weil wir als Landkreis oder als Kommunen, die sich diesem Zweckverband angeschlossen haben, wir können das nicht alleine finanziell schultern. Auf der anderen Seite, wir erleben es tagtäglich auch bei uns in unserem eigenen Landkreis, wenn man durch Ludwigsburg oder durch Bietigheim fährt, um jetzt vielleicht mal die großen Kreisstädte zu nennen, hier die zentral liegen. Wir haben natürlich immer mehr Verkehr auch im öffentlichen Straßenraum. Und wir haben tatsächlich aus meiner Sicht schon auch die Verpflichtung, den öffentlichen Personennahverkehr so auszubauen, dass er auch wirklich zukunftsfähig den Landkreis erschließt. Dass der Bund der Selbstständigen Bedenken hat innerhalb der Stadt Ludwigsburg, das habe ich durchaus auch wahrgenommen. Und da muss man aber im Gegenzug natürlich sagen, das betrifft ja vorwiegend auch die innerstädtischen Trassen, von denen sind wir im Moment ja noch weit entfernt. Also im Moment geht es tatsächlich erstmal um die Reaktivierung der Stammstrecke, Markgröningen, Ludwigsburg-Markgröningen. Dann wäre der nächste Schritt die Weiterführung, wie gesagt, Ludwigsburg-Remseck und Markgröningen-Schwieberdingen. Das wäre im Prinzip die weitere Trasse. Und dann käme am Schluss die Frage, wenn das dann kommt, zu den innerstädtischen Achsen. Und ich weiß sehr wohl, dass die Kommunalpolitik in der Stadt Ludwigsburg dem ja auch eher skeptisch gegenübersteht.
Zunehmend, ja.
Ja.
Wie jetzt haben wir gerade über viel Geld geredet. Um wie viel 100 Millionen reden wir denn Stand heute für das gesamte Projekt?
Also man kann Stand heute seriös eigentlich noch gar keine Zahlen nennen, weil wir brauchen dafür natürlich die Machbarkeitsstudie, wir brauchen die Planungen dafür und ich glaube, jede Zahl, die man heute nennen würde und die sich dann verstetigt, die wird irgendwann immer die Grundlage sein darüber, dass man sagt, aber vor einem Jahr ist gesagt worden, vor zwei Jahren, es ist die Summe oder es ist die Summe.
Das heißt, wir sagen lieber Stuttgart 21. Wir sagen lieber nichts,
doch, da kann uns keiner festmachen. Doch, oder? Wir sagen schon was, aber wir möchten dann die Frage beantworten, wenn die Untersuchung stattgefunden hat. Also wenn wir wirklich nicht im spekulativen Bereich sind, sondern wirklich seriös untersucht wurde, welche Kosten tatsächlich dann auch anfallen und dann muss auch die abschließende Entscheidung fallen. Also im Moment sind wir ja wirklich im Vorplanungsverfahren und mir vergebe jetzt die ingenieurtechnischen Planungen. Und wie gesagt, für uns auch entscheidend, wir haben jetzt keine Signale aus Berlin. Ich bin da wirklich selber auch nah dran, dass die neue Bundesregierung in dem Bereich Gelder kürzen möchte. Aber im Gegenzug ist das auch weiterhin eine der Voraussetzungen. Und trotzdem ist es wichtig, dass vielleicht darf ich das noch abschließend zu dem Thema sagen, trotzdem ist es auch wichtig, dass wir kommunikativ zu den Menschen gehen. Unser Zweckverband Stadtbahn macht es ja auch, dass wir rausgehen vor Ort in die Kommunen. Wir hatten jetzt vor kurzem im Forum in Ludwigsburg eine Bürgerinformationsveranstaltung, weil ich glaube, es ist ganz wichtig bei so großen Verkehrsinfrastrukturprojekten, dass man zumindest erklärt und Fragen beantwortet. Ja, man muss dann am Ende, wird man sicherlich nicht jeden abholen können, das ist auch klar, aber wichtig ist, dass alle Fakten und Argumente auf den Tisch kommen und das versuchen wir kommunikativ auch in den nächsten Monaten weiterzuführen.
Also gerade in diesem großen Treffen im Forum bei dieser Präsentation kam ja auch nochmal, und das hat sich zur Sprache und hat sich ja jetzt wieder in den Leserbriefen nochmal manifestiert, dass nun plötzlich wieder eine neue Trassenführung Markgröningen Ludwigsburg ins Gespräch kommt, wo es viele sich darüber ärgern und vor allem, weil es jetzt durch einen Naturpark geht, dieses Naherholungsgebiet hier, Ludwigsburg-West. Die Frage möchte ich schon nochmal stellen, warum gibt es jetzt, nachdem schon x Planungen und immer wieder mal präsentiert wurden, wieso gibt es jetzt wieder eine neue Trassenplanung? Man hat das Gefühl, jetzt geht es wieder von vorne los irgendwie.
Ja, das Gefühl hat man tatsächlich und da verstehe ich auch einen gewissen Unmut, das spreche ich auch ganz offen an, der da in der Bevölkerung vorherrscht, aber der Hintergrund ist schlichtweg der, dass der Ludwigsburger Bahnhof, der ja letztlich auch andere Aufgaben und Funktionen hat, als eben nur dann künftig die Stadtbahn durchzuführen, sondern das ist im Prinzip ja auch Teil des Personennahverkehrs, der S-Bahn, auch des Güterverkehrs, dass dort die Auslastung so extrem eng ist, dass wir deshalb im Zweckverband Stadtbahn nochmal die Alternativen untersucht haben. Und ich finde, untersuche darf man alles. Man muss am Ende nur zum richtigen Ergebnis kommen, um eben zu gewährleisten, dass der Knotenpunkt Bahnhof am Ende nachher nicht zu einer Behinderung der Stadtbahn führen würde. Weil wenn jemand die Stadtbahn nutzt und er steht dann 10 Minuten vor dem Bahnhof, weil der Zug nicht einfahren kann, dann würde ich tatsächlich sagen, dann hat jeder recht gehabt, warum habt ihr das Ding überhaupt gebaut? Mhm. Und ausgelöst haben tatsächlich die Berechnungen der Deutschen Bahn nochmals im Hinblick auf den Verkehrsknotenpunkt Bahnhof Ludwigsburg diese ganze Chance. Und unsere Geschäftsführung vom Zweckverband Stadtbahn, von der Lucy, ist aber im Moment wirklich in Gesprächen jetzt auch mit der Bahn selber, weil wir da eine Lösung finden müssen. Also für mich ist es nicht gesetzt, dass wir jetzt da über den Ludwigsburger Westen fahren müssen, sondern ich bin nach wie vor der Meinung, wir sollten, also sage ich auch ganz klar, wir sollten bei der ursprünglichen Trasse bleiben und das Problem im Ludwigsburger Bahnhof mit der Bahn so lösen, dass es am Ende funktional wird.
Prognose vom Landrat, kommt die Stadtbahn oder kommt sie nicht? Wagt er eine Prognose?
Ich wage eine Prognose und ich sage auch, sie kommt. Ich würde aber heute noch keine Prognose darüber wagen, ob sie auch tatsächlich wirklich dann in Ludwigsburg in der Innenstadt realisiert wird. Die Prognose wage ich heute nicht, aber darüber hinaus schon.
Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Musikstück, das er sich gewünscht hat. Michaela von Bata Illich, und damit verbindet der Dietmar Allgeier ein persönliches Erlebnis, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Ja, ein persönliches Erlebnis tatsächlich. Ich höre deshalb gerne Michaela und Bata Illich, nicht weil meine Frau Michaela heißt.
Würde sich hier anbieten in
heißt,
dem Fall.
Die heißt aber Bettina, aber darüber hat er nicht gesungen. Sondern ich bin mit Bata Illich freundschaftlich seit vielen Jahren sehr eng verbunden. Und wir haben uns mal kennengelernt, tatsächlich bei einer Charity-Veranstaltung, bei einer Spendeaktion. Der Bata Illich war der Pate für, er kommt ja aus Serbien und war der Pate für ein Dorf, wo es wirklich im Prinzip durch einen Brandfall ein Unglück gab und hat dann sozusagen über soziale Projekte versucht, Gelder zu sammeln, um dann dort diesem Dorf zu helfen. Und da haben wir uns kennengelernt und wir begegnen uns zwischenzeitlich tatsächlich auch privat. Er hat auch mal bei der Seniorenfeier in Kornwestheim gesungen, als ich nur dort Bürgermeister war. Und war ja lange in München wohnhaft, ist jetzt nach Salzburg verzogen. Und ich finde, es ist einfach ein unheimlich sympathischer Mensch, auch seine Frau. Und wir telefonieren immer wieder, wir schreiben uns mal WhatsApp. Und deshalb habe ich gedacht, wenn ich heute mir einen Titel aussuchen darf, dann Michaela von Bata Illich.
So, jetzt kommen wir zu etwas Erfreulicherem, nachdem wir die beiden kritischen kommunalen Themen schon mal miteinander besprochen haben. Dem Dietmar Allgeier ist ja das Ehrenamt ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Wir haben es ja eingangs schon mal kurz erwähnt beim Stichwort Musik. Dietmar, da war er ja auch schon mal Chef der Musik der städtischen Orchester in Kornwestheim.
Das stimmt, ja, tatsächlich. Ich habe eingangs ja berichten dürfen, dass ich in jungen Jahren zur Instrumentalmusik gekommen bin, Klarinette gelernt habe, einige Jahre, dann später Tenorsaxophon. Und ich war dann wirklich so ein bisschen das klassische Musikvereinskind. Also irgendwann war dann natürlich, wenn man ein Musikinstrument erlernt, dann möchte man irgendwann auch in der Gemeinschaft spielen und kam dann in die Jugendkapelle in Kornwestheim und später dann natürlich auch ins große Blasorchester und Höchststufenorchester bis heute. Also war durchaus, so wie auch die Oswald Fehler. Mhm. Übrigens beispielsweise oder Aldingen immer auf hohem Niveau unterwegs. Und wie das dann halt manchmal so ist, ich bin dann irgendwann mal gefragt worden, ob ich mal ein Ehrenamt übernehmen könnte. Ich habe dann mal Karriere als Notenwart begonnen. Ja.
Also Notenwart? Mal
als Notenwart okay. Sich bewähren müssen. Und dann ging das aber so ein bisschen weiter, war dann irgendwann später verantwortlich für die Organisation der Vereinsfeste und bin dann stellvertretender Vereinsvorsitzender geworden. Das war 1991 und da hat dann unser damaliger Vorsitzender hat ins Amt abgegeben und dann wurde ich Vorsitzender. Und dann war ich tatsächlich 10 Jahre Vorsitzender der Städtischen Orchester Kornwestheim. Tolle Zeit, natürlich auch viele Freunde dort zu der Zeit gehabt, bis heute noch. Und das war einfach schön. Wir haben dann dazu noch eine kleine Band gegründet, mit der waren wir auch ganz ordentlich unterwegs. Man war sogar mal für Mercedes in Tuscaloosa.
Ach was?
Und haben damals, als die dort ihr Werk gebaut haben, hat man so ein bisschen versucht, die deutsche Musik und das deutsche Brauchtum dahin zu bringen und haben ihr Oktoberfest organisiert.
Ah, nee.
Und da haben wir dann mit unserer Band haben wir eine Woche Oktoberfest gespielt in Tuscaloosa für die Amerikaner.
Sehr schön.
War auch schön und okay. War was Besonderes. Also tolle Zeit und ja, ich war immer eigentlich in meinem ganzen Leben immer in Ehrenämtern, weil mich zum einen, glaube ich, in unserer Gesellschaft ist es einfach auch wichtig, dass wir das Ehrenamt haben und dass wir es auch pflegen. Mhm. Das gilt ja auch zum Beispiel hier fürs Klinikradio.
So ist es. Wir sind alle Ehrenamtliche hier tätig, genau. Ja, die ganze Mannschaft.
Und unsere Gesellschaft würde ja auch gar nicht funktionieren ohne die Ehrenämter. Und für mich war das immer wichtig und deshalb hat mir das immer Spaß gemacht. Mhm.
Und wie gesagt, es war denn die richtige, wie soll ich sagen, die richtige Schulung dieses Präsidentenamt. Es war zwar Musik und nicht Sport, er hätte ja können auch Chef vom Fußballverein oder vom Sportverein an sich werden, war es in dem Fall nicht, denn sein wichtigstes Ehrenamt hat er seit dem vergangenen Jahr, nämlich ist er Präsident unseres VfB, ich sage es wirklich bewusst, unseres VfB, am 1.8.2024 interimsweise gewählt worden und jetzt gerade vor wenigen Wochen am Mitte März regulär zum Präsidenten mit sage und schreibe 91,5%. Da kann man ja wirklich nachträglich auch von der Stelle nochmal Dietmar gratulieren, aber jetzt würde ich mal die Frage, wo mich ganz persönlich bewegt, warum hat man Dietmar Allgeier gefragt und ausgewählt? Weil da muss ja irgendjemand drauf gekommen sein, sagen, wir fragen den und nicht den Müller, den Meier oder den Schäufele.
Also wenn ich es jetzt zunächst mal vielleicht ein bisschen humorig beantworten würde, dann würde ich sagen, der VfB Stuttgart hat 125.000 Mitglieder und letztes Jahr im Juli nach der Abwahl des früheren Präsidenten hat man dann, weil der Verein war ja nicht mehr geschäfts- und handlungsfähig, das Präsidium war nicht mehr besetzt, hat man natürlich einen Präsident benötigt und wahrscheinlich hat man beim VfB Stuttgart einfach im Alphabet oben angefangen und da kommt halt Allgeier relativ schnell.
Aber interessante Begründung.
Tatsächlich war es so natürlich nicht, sondern ich bin im VfB Stuttgart eigentlich seit wirklich vielen Jahren, Jahrzehnten verbunden. Ich bin in ehrenamtlichen Funktionen auch beim VfB gewesen, tatsächlich von 2014 ab. Ich war im Mitgliederausschuss viele Jahre. Ich war noch bis Anfang 2024 Mitglied der Satzungskommission beim VfB Stuttgart. Also natürlich jetzt nie an vorderster Stelle, aber schon verbunden mit dem VfB. Und ich bin auch tatsächlich mal angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, auch fürs Präsidium zu kandidieren. Und ich habe dann damals aber abgewogen, habe gesagt, ich sehe das im Moment jetzt für mich zeitlich nicht. Und habe damals aber dann auch gesagt, aber wenn ihr mal in Not seid, wenn man mal wieder was ist, ihr dürft mich jederzeit anrufen. Und jetzt ist der letzte Titel, den ihr gerade gespielt habt, war ja Abenteuerland.
Ja.
Das verbindet mich jetzt natürlich vor allem mit einer Situation, denn ich habe tatsächlich beim Pur-Konzert in Ludwigsburg bei den KSK Music Open letztes Jahr an diesem Abend den Anruf bekommen vom Vereinsbeiratsvorsitzenden, der sozusagen mich dann nach einem kurzen Vorgespräch informiert hat, dass der Vereinsbeirat gerne hätte, dass ich zumindest interimsweise das Amt des Präsidenten übernehme. Mhm. Das war während dem Pokerzeit.
Okay, und wie hast du darauf reagiert, auf diese dann folgenden Leserbriefe, ja, unter dem Motto, ich sage es auch wieder etwas flapsig, hat der Allgeier eigentlich als Landrat nicht genug zum Schaffen, ja?
Also ich habe definitiv als Landrat genug zu schaffen.
Ja,
und deshalb bin ich auch damals eingetreten und habe gesagt, ich mache das interimsweise, weil ich schon auch der Meinung war, dass letztlich, wenn auch ein Verein wie der VfB Stuttgart sich in einer Notsituation befindet, dass dann die Personen, die potenziell auch geeignet sind, dann aus dieser schwierigen Situation wieder herauszufinden, auch sich zur Verfügung stellen sollten. Aber ich habe so viel Respekt gehabt vor dem Amt, dass ich immer gesagt habe, ich kann mir das nicht vorstellen, längerfristig Logistik, ich helfe jetzt interimsweise aus. Aber wie das so schön ist, man kommt ja in so einem Amt auch an. Ich habe dann auch nach wenigen Wochen bemerkt, dass ich mein Hauptamt und tatsächlich das Ehrenamt des VfB-Präsidenten sehr gut auch organisieren kann. Man muss ja auch wissen, der VfB-Präsident wird ja nicht jeden Tag von morgens bis abends gefordert. Mhm. Wir haben die VfB Stuttgart AG, da haben wir 4 Vorstände mit dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle. Wir haben der Sportvorstand, wir haben den Marketingvorstand, Finanzvorstand, wir haben 450 Mitarbeiter. Ich bin im Prinzip beim VfB als Präsident natürlich Repräsentant, aber in der AG, dort wo das professionelle Geschäft gemacht wird, bin ich in der gleichen Funktion im Übrigen wie hier bei den Kliniken. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender. Und bei den Kliniken stehe ich ja auch nicht am OP-Tisch und genauso
entscheide. Also nicht im operativen Geschäft sozusagen.
Genau, nicht im operativen Geschäft. Und tatsächlich habe ich aber auch gemerkt, dass mir das Ehrenamt natürlich auch was gibt und dass wir vor allem aber auch sehr viele Schnittstellen haben, denn der VfB ist ja jemand mit über 125.000 Mitgliedern, der große Strahlkraft in die Region hat, der Vorbild hat. Wir haben mit unserer Stiftung sehr viele soziale Projekte. Also es sind schon auch, aus meiner Sicht ist das auch ein Ehrenamt, wo ich schon der Überzeugung bin, dass jemand wie auch ich, der eben ein politisches Amt begleitet, sehr wohl sich auch auf so eine Art und Weise gesellschaftlich engagieren kann. Und es gab ja mal einen Gerhard Mayer-Vorfelder, seine Frau, seine Witwe sagt immer zu mir, den Vorfeld der Wahl schon zu mir gesagt, sie sollte das bitte weitermachen. Und dann sage ich immer, habe immer zu ihr gesagt, oh, Frau Mayer-Vorfelder, ich weiß nicht so recht, ob ich das beruflich hinkriege. Und dann sagt sie, ach was, mein Mann war sogar Minister und er hat es auch noch gekriegt.
Wunderbar. Interessant, natürlich muss man ja auch in dem Zusammenhang jetzt fragen, also wenn man dann jetzt wirklich dieses Amt innehat und jetzt auf dieser Ehrentribüne steht und jetzt mit DFB-Oberen, mit UEFA-Oberen, mit Fußballmillionären zusammenkommt, also das hat ja auch was von Glanz und Glamour, wenn man die Hoeneß und die Rummenigges und die Watzkes und wie sie alle heißen, also diese Glitzer- und Glamour-Welt, die der Fußball ja auch mit sich bringt. Wie geht's da, ich sage jetzt mal, einem freundlichen Landrat aus Ludwigsburg, der sonst seine Bürokratie da in der Hindenburgstraße betreiben muss, wenn man sich in dieser Welt von Glanz, Glamour und Sport sich bewegt oder womöglich sich drin sonnt, Anführungszeichen.
Ja, drin sonnt, aber sicherlich auch mal in der Kritik steht. Das gehört ja beides dazu natürlich. Und tatsächlich muss ich dazu sagen, das Sportgeschäft und die Sportwelt im professionellen Sport, die ist natürlich schon eine völlig andere. Ne? Also das glaube ich, das wissen wir alle und ist jetzt auch nicht vergleichbar mit meinem Tagesablauf. Aber wie gesagt, meine Leidenschaft für den VfB Stuttgart, die trage ich einfach in mir schon seit vielen Jahren. Und man begegnet natürlich neuen Menschen, unabhängig davon jetzt, ob das ein Rudi Völler ist oder ein Uli Hoeneß oder ein Dieter Hoeneß.
Und das sind schon alle Stars, trotzdem
ja,
natürlich.
Aber auch Menschen, mit denen man sich wirklich, ich habe mich mit Jürgen Klopp am Rande des Leipzig-Spiels sehr nett unterhalten. Also das sind letztlich ja auch Menschen, die interessant sind und wo ich es auch toll finde, dass man die dann mal kennenlernen kann. Auf der anderen Seite, ich war gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten beim Pokalfinale in Berlin und habe mich da in der Halbzeit auch mit unserem Bundespräsidenten austauschen dürfen, der mir dann offenbart hat, dass sein Herz schon etwas mehr für Bielefeld schlägt, weil er eben aus der Region kommt in der Halbzeit. Und das sind natürlich interessante Gespräche, aber das Kerngeschäft findet trotzdem natürlich hier in Stuttgart statt. Und man darf das auch, glaube ich, jetzt nicht überbewerten. Der Spieltag in der Ehrenloge, wo ich als Präsident natürlich auch Gastgeber bin und wo dann Glamour und Gloria, um bei den Worten zu bleiben, kommt, das ist das eine. Aber das andere ist tatsächlich auch, dass wir als Verein eine Aufgabe haben. Wir haben eine gesellschaftspolitische Aufgabe, wir haben 8 Abteilungen, wir haben Nachwuchsarbeit und das ist auch Teil meines Ehrenamts, nämlich da unsere Abteilungen weiterzuentwickeln. Wir haben Hockey, wir haben Leichtathletik, wir haben Tischtennis, wir haben Faustball, um einfach mal nur ein paar zu nennen. Und dafür lohnt es sich einfach, weil da einfach Menschen auch hingehen aus unserer Region, die Spaß haben, Sport zu treiben, im Übrigen eben nicht nur Fußball. Fußball ist unser Aushängeschild, keine Frage. Aber wenn ich an unsere Leichtathletikabteilung denke, jetzt mit Leo Neugebauer beispielsweise, der in Paris die Medaille geholt hat im Zehnkampf, dann bin ich der Meinung, der VfB Stuttgart ist sehr viel mehr als nur Fußball.
Kaum zu glauben, wir haben es gerade eben, solange die Musik lief, besprochen, die Zeit ist fast schon wieder rum, wir haben schon wieder kurz vor 8, müssen schon wieder in unserem Gespräch zu Ende kommen. Der Dietmar Allgeier hat auf seiner Website etwas stehen, was ich sehr bemerkenswert finde und das möchte ich, dass er nochmal kurz erklärt, was er damit meint. Meine Werte Grundsätze, die mich leiten. Dietmar, was bedeutet es, dieser Spruch, dieser Titel?
Also zunächst vielleicht ein Satz vorher. Meine Großmutter, die hat einen Spruch gehabt, der sich bei mir bis heute festgeprägt hat, tue Recht und scheue niemand. Mhm. Und die Werte, die ich tatsächlich auf meiner Homepage habe und die mir auch wichtig sind, die ich auch versuche in meinem Berufsleben oder auch in meinem Ehrenamt natürlich zu pflegen, ist einfach Respekt, Toleranz, Vertrauen, aber auch Verlässlichkeit einfach den Menschen auch respektvoll gegenüberzutreten. Und das sind so diese vier, fünf Eigenschaften, auch letztlich unsere Gesellschaft in ihrer Vielfalt, wie es einfach auch gibt, zu akzeptieren. Und das ist für mich sehr wichtig und das prägt mich auch bei meinem täglichen Handeln und auch bei meinen Entscheidungen.
Mhm. Hoffe ich nicht eine banale Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Wie geht es jetzt weiter mit Landrat und VfB oder nur dem einen oder nur dem anderen? Wie siehst du das für die kommenden Jahre?
Also ich habe Spaß an beiden Aufgaben nach wie vor. Ich bin ja als Landrat gewählt bis Anfang 2028 werde mein Amt bis dahin und irgendwann vorher wird man ja auch dann entscheiden, ob und wie es weitergeht, aber selbstverständlich mit vollem Engagement weiter auszuüben. Und die Wahl als VfB-Präsident, die ging ja tatsächlich jetzt am 22. März diesen Jahres über die Bühne und die Wahlzeit beträgt oder die Amtszeit beträgt 5 Jahre. Man hat das etwas verlängert um ein Jahr, um die Gremien ein bisschen auseinanderzunehmen in ihren Wahltaktungen. Und jetzt haben wir den DFB-Pokal geholt. Vielleicht holen wir noch der ein oder andere weitere Pokal. Ich habe Lust drauf.
Würden wir uns wünschen, alle.
Würde es mir auch wünschen. Ja. Und ich habe Spaß wirklich auch an beidem. Und solange ich das gesundheitlich natürlich, das hängt auch immer davon mit ab. Und meine Familie steht auch hinter mir, meine Frau, unsere beiden Töchter. Und solange ich das gesundheitlich auch so bewerkstelligen kann, möchte ich das auch gern tun.
Wunderbar. Ich muss noch ganz kurz aufklären. Ich bin jetzt immer während des Gesprächs, des Langen, immer zwischen du und sie irgendwie hin und her geswitcht. Natürlich der Dietmar und ich sind per Du. Ich habe aber der Form halber mit sie angefangen, bin aber doch dann wieder ins Du verfallen. Also man sehe mir das nach, dass ich da ein bisschen unaufmerksam war und es nicht von vornherein richtig gemacht habe. Vielleicht noch einen Satz zum Schluss. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Bezogen auf den Landkreis oder einfach ganz
überhaupt
allgemein?
Dietmar Allgeier als Mensch.
Ich wünsche mir für die Zukunft einfach, dass meine Familie gesund bleibt und dass wir uns beruflich wie auch im Ehrenamt positiv weiterentwickeln und dass vor allem auch, das möchte ich schon an der Stelle auch sagen, unsere Gesellschaft, wenn man es jetzt auch ein bisschen global betrachtet, nach diesen vielen Problemen von Corona bis hin zu militärischen Auseinandersetzungen in Europa und in der Welt, wieder mehr zusammenwächst.
Vielen Dank. Das war Dietmar Allgeier, unser Landrat hier in Ludwigsburg und der Präsident des VfBs. Vielen, vielen Dank für das offene und ehrliche Gespräch. Wir haben, glaube ich, viele Dinge erfahren, die man so noch nicht gewusst hat. Und wir beenden diese Runde mit seinem letzten Wunsch musikalisch. Es ist Udo Jürgens mit 66 Jahren. Passt jetzt nicht ganz zu seinem 59. Geburtstag. Da hat er noch ein bisschen Zeit bis dahin. Also, lieber Dietmar, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Und wir wünschen eine gute Zeit, sowohl im Amt als Landrat, als auch als VfB-Präsident mit dem VfB.
Vielen Dank, lieber Gerd. Es war ein total netter Besuch hier. Und danke für die Gastfreundschaft. Alles Gute auch euch.
Okay, das war's, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vor allem an den Krankenbetten. Euch allen wünschen wir natürlich vor allem schnelle Genesung, viel Gesundheit und bis bald, auf Wiedersehen und Ade, bis zum nächsten Mal.